Ein tragischer Pfostenschuss machte ihn weltberühmt. Doch Frank Mill war kein Chancentod, sondern vielmehr. Ein Spielmacher im Sturm, einer der letzten Straßenfußballer, ein fußballerisches Schlitzohr mit Spielverständnis, Intuition und Witz auf und neben dem Platz. Der am liebsten mit anderen, aber vor allem auch über sich selbst lachen konnte und vielleicht auch musste, denn zu oft wurde über seine Nackenschläge berichtet. Ein geplatzter Wechsel zu Bayern, eine WM ohne Einsatz und eben das Tor, das nie fiel. Frank Mill, einer, der sich nie größer machte, als er war, aber trotzdem viel erreichte, wenn auch anders, als es hätte kommen können.
Sie sind die berühmtesten, Pelé, die erfolgreichsten, Kroll, die besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus erzählt von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Überall, wo es Podcasts gibt.
9. August 1986, Olympiastadion München, Bundesliga-Saisonstart. Bayern München empfängt Borussia Dortmund und es läuft die 40. Minute. Auf einmal taucht Frank Mill, BVB-Neuzugang, zum ersten Mal vor dem Bayern-Tor auf. Er hat den Ball, er hat Platz und er hat nur noch Jean-Marie Pfaff vor sich. Mill umkurvt den Bayern-Keeper und damit ist das Tor leer. Der Weg zur 2:1-Führung eigentlich frei, eigentlich. Denn Mill schiebt den Ball nicht in die Maschen, sondern an den Pfosten. Und von da springt er zurück ins Feld. Und Mill rauft sich ungläubig die Haare und versucht, nach dem Spiel zu erklären, was eigentlich unerklärlich ist.
War natürlich ein 1000-prozentiger, ne? Ich habe etwas zu lange gewartet und wie ich schießen will, kommt der Verteidiger. Da habe ich ein langes Bein vom Verteidiger gesehen und da wollte ich zugenommen und schieße gegen den Pfosten. Ne?
Die Mutter aller Fehlschüsse, die untrennbar mit Frank Mills Namen verbunden ist und ihm im Laufe der letzten 40 Jahre natürlich jede Menge Spott einbrachte, wie hier direkt nach dem Spiel vom natürlich auch erleichterten Bayern-Coach Udo Lattek.
Nachher muss man froh sein, dass der Frank Mill den Ball nicht reinbekommen hat. Ich überlege, welche Prämie ich ihm geben soll. Ich weiß auch nicht, ob er es annehmen wird.
Der Patzer sicherte Mill für immer einen prominenten Platz im Bundesliga-Geschichtsbuch. Und er nahm es später im ZDF, typisch für Mill, mit Humor.
Es gibt so viele Fußballer, da bleibt nichts. Bei mir bleibt wenigstens als Torjäger ein Tor, was niemals ein Tor war.
Aber Mill auf diese Szene zu reduzieren, würde zu kurz greifen. Man reduziert ihn ja auch nicht darauf, dass er eigentlich immer wegen einer Schienbeinschoner-Allergie mit heruntergezogenen Stutzen spielte oder sich irgendwas anderes als Schienbeinschoner unter die Stutzen schob, als es dann später zur Pflicht wurde. Für Gladbach und Dortmund schoss er 123 Tore in 387 Spielen, insgesamt über 250 Pflichtspieltore. Er gewann 1989 den DFB-Pokal, war 17-facher Nationalspieler, Teil der Weltmeisterschaft von 1990, Olympia-Bronzemedaillengewinner 1988 als Kapitän und er erzielte 1988 auch das 25.000. Tor der Bundesliga-Geschichte. Dass ihn aber ausgerechnet ein Fehlschuss unsterblich machte, dass sein bitterster Moment den meisten wahrscheinlich immer noch präsenter ist als sein größter, ist daher besonders tragisch, aber auch irgendwie bezeichnend für Mills Karriere, die eigentlich immer irgendwie anders verlaufen ist, als sie es hätte können. Aber Mill ist sowieso schon immer jemand gewesen, der nicht ins Raster passte. Geboren 1958 in Essen, Vater Schrotthändler, Mutter Blumenverkäuferin. Eine Ruhrpott-Kindheit, fußballerisch auf Asche sozialisiert, aber kein Malocher-Typ, sondern geschickt, wendig, kreativ, ein Dribbler mit starker Antizipationsfähigkeit und gutem Auge. Und auch dem Auge fürs Schöne, untypisch für einen Fußballer, Mill machte eine Floristenlehre, auch wenn ihm das im Sport der harten Kerle zunächst peinlich war. Wurde er damals gefragt, wo er seine Ausbildung machte, erzählte er sei Kaufmann. Fußball und Floristik, das passte damals eben nicht zusammen in den Köpfen der anderen. Für Mill aber schon, aber wie gesagt, der passte sowieso in kein Raster, beziehungsweise er ließ sich in keines stecken. Er ging immer seinen eigenen Weg, auch vor dem Tor. Wie in seinem ersten Jugendspiel für Rot-Weiß Essen, da wurde er zur zweiten Hälfte eingewechselt beim Stand von 1:1. Ja, und dann traf er 5-mal zum 6:1-Sieg seiner Mannschaft. Mit 17 stand er bei RWE erstmals im Profikader, gab mit 18 sein Bundesliga-Debüt und wurde mit 21 Torschützenkönig der zweiten Liga mit 40 Treffern in einer Saison. Ein unvorstellbarer Rekord und auch ein Bewerbungsschreiben an Bayern München, die wollten ihn nämlich darauf holen. Es war auch eigentlich alles schon klar, eigentlich. Die Gespräche waren geführt, der Vertrag lag vorbereitet, bereit. Doch dann, In einem Länderspiel der U21 sah Mill rot. Eine Karte mit Folgen, erinnerte er sich bei Eigentor.de.
Ja, das war ein ganz einfacher Grund. Es gab vorher ein Länderspiel U21 in Bulgarien. Und da gab es eine Spuckattacke und eine rote Karte. Also die Spuckattacke kam nicht von mir, aber ich habe die rote Karte bekommen. Und dadurch konnte ich im Landesmeistercup damals nicht für Bayern München spielen. Und dann gab es ein Hickhack hin und her und wenn der ausfällt und ja.
Der Deal platzte und Mill ging zu Borussia Mönchengladbach, anders als es hätte kommen können. Nicht die ganz große Bühne, aber vielleicht für ihn genau die richtige. Er ging dorthin, wo er vielleicht sowieso lieber sein wollte, zu seinem Lieblingsclub aus Kindheitstagen. Dort, wo auch der Spielstil besser zu ihm passte. Und bei Gladbach wurde er dann unter Jupp Heynckes auch zu einem der besten deutschen Stürmer der 80er Jahre. Aber eben nicht im klassischen Sinne, sondern auch hier auf seine ganz eigene Weise. Mill war keine Nummer 9, die nur im Strafraum auf Zuspiele lauerte, sondern einer, der mitspielte, der auch mal vorlegte und Räume öffnete für seine Mitspieler. Er ließ auch andere glänzen, auch wenn das zulasten seiner eigenen Torausbeute ging. Mill war ein leiser Star, einer, dem auch mal nachgesagt wurde, er wäre vielleicht zu brav, zu zurückhaltend, zu wenig Killer. Dabei sorgte er eigentlich immer dafür, dass seine Teams killen konnten. Und wenn es nur von der Bank war, wie bei der WM 1990. Deutschland wurde Weltmeister und Frank Mill war auch dabei im 22-Mann-Kader von Franz Beckenbauer. Er reiste mit, trainierte mit, feierte mit, aber er spielte keine einzige Minute. Wieder anders, als es hätte kommen können. Doch Mill nahm das klaglos hin, so wie es seiner Art war. Bescheiden, ruhig, reflektiert, sachlich und mit einem guten Spruch. Als Weltmeister fühlte er sich zwar nicht, aber er sicherte sich nach dem Finale das Trikot von Diego Maradona und war mit seinem Witz und Charme für die Teamchemie unheimlich wichtig. Er war nämlich an Situationen wie dieser hier beteiligt, von der er bei 11 Freunde erzählt.
Dabei gab es ja auch die Geschichte mit dem Hasen, den wir dem Katzenmeier, dem Masseur, in seinen Koffer gepackt haben. Ne? Da war doch dieser Massagekoffer und da haben sie einen Hasen reingepackt. Und dann ist irgendeiner, ich weiß nicht mehr wer, Andi Brehme. Ist umgefallen und dann kam er auf den Platz gelaufen, hat den Arztkoffer dabei gehabt und der Koffer macht den Koffer auf und dann springt der Hase raus.
Eine typische Mill-Story und typisch auch für die Karriere und den Menschen Frank Mill. Er gewann, aber nie für sich, er war dabei, aber selten im Fokus. Positive Ausnahme, der 24. Juni 1989 im DFB-Pokalfinale im Olympiastadion Berlin. Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. 24 lange Jahre wartet der BVB in diesem Moment auf einen Titel. Und die Chancen auf ein Ende der Durststrecke, die werden eher als gering eingestuft. Dortmund ist krasser Außenseiter, Werder der haushohe Favorit. Aber Frank Mill ist in der Form seines Lebens. Er zeigt an diesem Abend alles, was ihn ausmacht. Er organisiert, er dirigiert, er motiviert, er trifft selbst zum 1:0. Er bereitet zwei weitere Tore vor und er rettet einmal in höchster Not noch auf der eigenen Torlinie. Und das alles nicht als Kapitän, aber als Herz dieser Mannschaft. Auf dem YouTube-Kanal des BVB erinnert er sich.
In dem Spiel war ich überall hinten und vorne. Ich habe da, ich glaube, mein bestes Spiel meines Lebens gemacht. Mehr kannst du nicht machen. Zwei Vorlagen, ein Tor, Ball von der Linie geholt. Fertig. Na. Ja, das war das Spiel meines Lebens.
Dank Mill gewann der BVB am Ende mit 4:1. Ein Kantersieg, aber mehr noch, ein Befreiungsschlag für die Fans, für den Club und auch für Frank Mill selbst. Denn jetzt ist er nicht mehr nur der mit dem Pfostentreffer, jetzt hat er endlich auch einen Titel gewonnen. Den Pokal. Problematisch wurde es danach nur bei der Dopingprobe, dank eines blöden Missgeschicks.
Dann pinkel ich in den Becher rein und der Becher fällt um. Dann habe ich Bier getrunken, ohne Hände. Dann kam nachher nach einer Dreiviertelstunde kam nur so ein bisschen da raus. Und du wolltest ja feiern. Ne? Dann waren die aber schon weg. Und dann sind wir direkt zum Hotel. Und da war dann natürlich die Hölle los.
Nach der Rückkehr nach Dortmund wurde Mill von 300.000 Menschen in Schwarz-Gelb frenetisch gefeiert. Nach einem Spiel, das er sich verdient hatte. In dem er gezeigt hatte, wer er war. Ein Techniker, aber kein Showspieler. Ein Instinktfußballer. Intelligent und vor allem rotzfrech.
Wir hat Norbert Dickel gesagt, er ist mit allen Abwassern gewaschen.
Das Zitat bezieht sich auf seine Schlitzohrigkeit. Gezeigt in Szenen wie dieser hier gegen Hannovers Torhüter Ralf Raps. Mill stand nah am Keeper und als der abwerfen wollte, köpfte Mill ihm den Ball aus der Hand und schoss ihn ins Tor. Typisch Mill, er kannte die Regeln und bespielte aber auch die Grauzone. Wohl auch einmal in Sachen Doping, wie er in seiner Biografie zugibt. Vor einem Bundesligaspiel habe er eine verbotene Tablette mit Whisky runtergespült. Ein einmaliger Fall. Öfter versuchte er sich dagegen auf dem Platz in Sachen Trash-Talk. Den beherrschte er nämlich wie kaum ein anderer damals. Bei 11 Freunde gab er ein Beispiel.
Wir haben einmal mit Düsseldorf in Meppen gespielt und ich hatte einen riesen Gegenspieler und ich war schon 38. Und dann habe ich ihm erzählt, ich sah die blonde Frau auf der Tribüne da vorne, ist das deine? Ne? Da saßen natürlich hunderte blonde Frauen. Guckt er mich so an, hä, woher weiß denn das? Ne? Und da hatte ich ihn schon. Habe ich ihn halt ein bisschen traktiert, so in den nächsten 10 Minuten. Und irgendwann kam ein langer Ball und dann ist er drunter hergesprungen. Und dann habe ich mit der breiten Seite, wir haben 4-2 nachher gewonnen. Ich glaube, ich habe 2 Tore gemacht. Und ganz zum Schluss, das Spiel war zu Ende, habe ich ihm die Hand gegeben. Ich sage immer, ich kenne deine Frau auch nicht. Ich habe ihm natürlich während des Spiels dann erzählt, dass ich sie gestern Abend in der Disco gesehen habe. So scheiße. Es war natürlich alles ins Blaue reingeschossen. Ne? Aber die Frau muss wohl wirklich blond gewesen sein und muss den Abend vorher unterwegs gewesen sein. Ne? Und da habe ich gesagt, ich sag, bevor du jetzt nach Hause gehst und Theater machst mit deiner blonden Frau, ich sage, ich kenne deine Frau gar nicht. Ich sag mal so, der war jetzt bei SV Meppen, er war jetzt nicht so der Überflieger an Denken. Ne?
Mill war ein Meister dieser kleinen Provokation und er konnte Gegner damit aus dem Tritt bringen, aber ohne je wirklich aus der Rolle zu fallen, ohne wirklich richtig fies zu sein. Ein listiger Fuchs, dem man auch das durchaus verzeihen konnte, ein Original, wie es sie heute kaum noch gibt. Auch über sein Karriereende 1996 hinaus, das er in Diensten von Fortuna Düsseldorf erlebte. Dort versuchte er sich dann nach der Fußballerkarriere noch im Management, musste aber einsehen, dass er kein Typ für Sitzungen und Strategiepapiere war. Nach wenigen Monaten war dann auch Schluss. Mill zog sich zurück aus dem Rampenlicht, aus der Öffentlichkeit, aber nicht aus dem Fußball. Er trainierte in seinen über 90 Fußballschulen in ganz Deutschland den Nachwuchs, gab Erfahrungen weiter, setzte sich für Integration ein und vermittelte Disziplin mit Spaß am Spiel. Er gab dem Fußball etwas zurück, ohne viel Tamtam. Er war kein Fußballer, der Ikonenstatus beanspruchte, aber auch keiner, dem man sie je zugestanden hätte. Er war beliebt, aber er wurde nie verklärt. Er wurde respektiert, aber nie wirklich verehrt. Vielleicht wäre das anders gekommen, wenn seine Karriere anders verlaufen wäre, wenn zum Beispiel der Wechsel zu den Bayern geklappt hätte. Vielleicht wäre er dann auch beim WM-Titel 1990 nicht nur Edelreservist geblieben. Auf jeden Fall wäre ihm dann dieser Fehlschuss von 1986 erspart geblieben. Der war die Pointe seiner Karriere, die Pointe, die hängen bleibt bis heute. Aber eben auch nur ein Teil eines Mannes, der Pokalheld war, der Nationalspieler war, listiger Stratege und Teamarbeiter. Frank Mill war eben kein Held aus dem Bilderbuch, aber er war ein echter. Seine Karriere war nicht perfekt, aber ehrlich. Nicht geradlinig, aber voller Substanz. Und gelungen, wenn auch anders, als es hätte kommen können. Aber vielleicht auch genau deshalb für ihn genau richtig. Frank Mill sollte nach seinem viel zu frühen Tod am 5. August 2025 für mehr als diesen kurzen Moment des Scheiterns in Erinnerung bleiben. Und genau deshalb ehren wir ihn in dieser Folge unserer 100 Fußballlegenden.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.